Paulus schreibt an seinen jungen Freund Timotheus, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Und so will ich heute Morgen auch einmal vorlesen. Ja, man hört immer wieder in den Nachrichten und in der Presse, dass zu wenig vorgelesen wird. Vor allem den jungen Leuten wird zu wenig vorgelesen. Und wer soll ihnen vorlesen, wenn nicht wir Ältere das machen? Ja, deswegen mache ich das einfach mal. Ihr dürft eigentlich auch gerne mitlesen, wenn ihr möchtet, aus 2. Könige. Kapitel 5, ab Vers 1. Ich bin schon etwas älter und als ich noch jung war, hieß der gute Mann Naaman. Also ich werde Naaman lesen und nicht Naaman. In meiner Bibel steht es zwar auch Naaman, aber ich bin einfach Naaman programmiert. Aber ihr wisst, wen ich meine. Ja? Gut. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber, 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider, und er brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten oder lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hervortreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von meinem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimnons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Ziehe hin mit Frieden. Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach: Geht's gut? Er sprach: Ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen: Siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraims zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach: Nimm zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab's seinen beiden Dienern, die trugen's vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Bin ich nicht im Geiste mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deine Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Wir wollen uns heute Morgen drei Personen aus dieser Geschichte mal ein bisschen anschauen. Da ist zum einen dieses junge Mädchen. Das Alter ist uns unbekannt. Ein junges Mädchen wird aus ihrem Land geraubt. Kindesentführung. Es wird der Familie und den Freunden entrissen. Wir lesen es leider immer wieder auch in den Nachrichten, auch gerade auch in Nigeria, wo das immer wieder passiert. Irgendwelche Schulen werden überfallen und die ganzen Kinder werden verschleppt. So auch hier. Wir wissen nicht, was mit ihrer Familie passiert ist. Vielleicht wurde sie sogar umgebracht, die Familie. Und so war dieses junge Mädchen jetzt eine Sklavin im fremden Land. Nicht irgendwie halt in so einem europäischen Nachbarland, ja, ist ja auch ein fremdes Land, sondern es waren die Feinde. Die waren nicht gut, auf die anderen zu sprechen. Es war eine andere Kultur, andere Sprache. Sie hatte bestimmt nicht verstanden. Sie musste sich mühsam einarbeiten in die Sprache, die Kultur. Eine unwahrscheinliche Grausamkeit, die man so einem Kind antut. Dass so etwas zur damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches war, ist sicherlich nur ein kleiner Trost. Eine unglaubliche Gemeinheit, die man so einem wehrlosen, hilflosen Kind antut. Und man fragt sich doch, wie sieht es wohl im Herzen so eines jungen Menschen aus, dem so viel Böses widerfahren ist? Junge Menschen, sie sind zu sehr starken Empfindungen, zu sehr starken Emotionen in der Lage. Es gibt junge Leute, die gehen in die Schule und schießen um sich mit Pistole. Amokläufer sind nicht mehr nur ein amerikanisches Phänomen. Es sind jetzt gerade 15 Jahre her, dass auch in Winnenden dieser schreckliche Amoklauf geschehen ist. Junge Leute, die aus Gründen, die man oft gar nicht so verstehen kann, unglaubliches Leid anrichten. Es gibt diesen Musiktitel, die Älteren unter uns kennen vielleicht noch von den Boomtown Rats, wo es heißt I Don't Like Mondays. Inspiriert wurde Bob Geldof durch den Ausspruch der damals 16-jährigen Brenda Ann, die am 29. Januar 1979, einem Montag, aus dem Fenster ihres Schlafzimmers auf dem gegenüberliegenden Schulhof den Schulleiter und den Hausmeister mit einer halbautomatischen Waffe tötete und einen Polizisten und 8 Schüler verletzte. Man hat sie gefragt: Warum hast du das getan? Die Journalisten wollten hier eine Antwort finden. Wie kann das sein? Und die junge Frau gibt Antwort, I don't like Mondays. It livens up the day. Ich mag keine Montage. Und das belebt jetzt meinen Tag. Das Mädchen aus unserer Geschichte, es hätte viel schwerwiegendere Gründe gehabt, eine Waffe zu nehmen und in der Familie von Naaman alle möglichen Leute zu erschießen. Abgrundtiefer Hass wäre doch verständlich gewesen im Herzen so einer jungen Person. Vielleicht die einzige Motivation, weiterzuleben, wäre vielleicht die Hoffnung gewesen, eines Tages zahle ich sie ihnen heim. Eines Tages werden sie bezahlen für das, was sie mir angetan haben. Alles in ihr schreit vielleicht nach vergeltender Gerechtigkeit und nach diesem ersehnten Triumph am Tag der Abrechnung. Ähnlich vielleicht wie bei Graf von Monte Cristo, vom Hass getrieben, sehnt er sich nach diesem Tag, wo er es jedem endlich heimzahlen kann, der ihm Unrecht getan hat. Aber nicht so bei diesem Mädchen. Ihr Herr, der Sklavenhalter, Naaman, wird schwer krank vom Aussatz. Wie reagiert sie? Sagt sie, ha, jetzt, Gottes Gerechtigkeit, ich wusste es, ich habe schon immer gewusst. Er wird eines Tages seine Strafe erhalten. Endlich ist die Zeit gekommen. Wenn in ihrem Herzen der Hass regiert hätte, dann wäre das die normale Reaktion gewesen. Aber dieses Mädchen reagiert völlig anders. Es reagiert mit Besorgnis. Was gibt einem Menschen die Kraft, auf erlittenes Unrecht nicht mit Hass zu reagieren? Woher kommt dieser Unterschied? Es kommt darauf an, wer das Herz regiert. Das Herz in der Bibel, dieser Begriff wird gebraucht, um die Schaltstelle zu beschreiben für unsere ganze Persönlichkeit, für unser ganzes Leben. Das Herz ist der Kern unseres Wesens, ist die Kommandozentrale unseres Seins. Und wenn das Ich in unserem Herzen regiert, dann kommt der Hass auf all das, was wir Böses erleiden, an all das, über all das Unrecht. Denn das Ich, es fühlt sich ungerecht behandelt. Schon eine Gemeinheit, oder? Mir sowas anzutun. Das Ich reagiert mit Hass und mit Auflehnung. Ich denke, die eigentliche Sünde des Menschen ist es, dass das Ich regiert. Ich lasse mir von niemandem sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich bin der eigene Chef, ich bin der Bestimmer. Und wir als Geschöpfe, wir lehnen uns auf gegen die Herrschaft des Schöpfers. Wir wollen selber bestimmen. So ähnlich wie der Pinocchio, also diese Holzpuppe aus dieser Geschichte. Er weiß alles besser, ja? Er weiß alles besser wie der Meister, er will selber bestimmen. Ja, der alte Geppetto hat doch keine Ahnung, ja, vom Leben. Und so macht er sich auf den Weg und erlebt alle möglichen Schwierigkeiten. Warum? Weil er sich nicht sagen lassen will. Ja, er will nicht, dass jemand anders sein Leben lenkt und leitet. Und auch damals schon im Garten Eden, da hat der Teufel an das Ego, das Ich des Menschen appelliert. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, Mensch, überleg doch mal, Gott gönnt dir gar nichts, ja? Der will dich klein halten, der will dich abhängig halten. Du hast doch so viel Potenzial in dir, du könntest mindestens so sein wie Gott. Und ich denke, die Schlange macht es auch heute noch so. Hey, lass dir nichts gefallen. Wenn die anderen dir was sagen wollen, hey, du kannst tun und lassen, was du meinst. Du hast Rechte, ja, du bist auch wer. Du darfst entscheiden, du darfst der Bestimmer sein. Ich denke, die Sünde des Menschen ist die Auflehnung gegen Gott. Die Selbstherrschaft, die Selbstbestimmung des Lebens. Wo kommt das Leid und das Elend in dieser Welt her? Viel kommt doch vom Egoismus, von der Herrschaft des Ichs. Und das Ich, es verteidigt sich massiv gegen alle anderen Herrschaftsansprüche. Das Ich will an der Macht bleiben. Aber in diesem Mädchen, da regierte nicht das eigene Ich. Im Herzen dieses Mädchens, da regierte Gott. Und dieses Mädchen, von dem wir nicht einmal den Namen wissen, es sorgt sich um Naaman. Und es wagt sogar, eine Lösung des Problems vorzuschlagen. Er sagt, ach, dass mein Herr doch wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Wieso sollte denn Gott ausgerechnet einen Ausländer, ja einen Feind des Volkes Israel, vom Aussatz heilen? Diese Frage hat sie sich nicht gestellt. Sie hat einfach ihrem Gott vertraut. Da ist das Mädchen. Gott sitzt auf dem Thron. Nicht sie regiert, sondern sie weiß, Gott regiert in meinem Herzen. Sie vertraut ihr Leben ihm an und sie ist zufrieden mit dem Weg, den Gott für sie vorgesehen hat. Sie ist nicht verbittert, sondern dankbar ihrem Gott gegenüber. Dann haben wir hier als zweite Person eigentlich offensichtlich den Naaman. Naaman, ein erfolgreicher Soldat. Er hat es durch seinen Mut, seine Treue, seinen Fleiß bis zum Feldhauptmann des Königs von Aram gebracht. Er war quasi Verteidigungsminister und oberster General. Heute kann man ja auch Verteidigungsminister werden oder Verteidigungsministerin. Man muss keine Ahnung haben von dem, was da so vor sich geht. Damals war es ein bisschen anders. Also das war wirklich ein bewährter Mann, kriegserprobt, kampferprobt, mit Mut, Treue und Fleiß. Deswegen war er oberster General geworden. Aber er war aussätzig. Er hatte es durch Leistung und zu Ruhm und Erfolg gebracht. Doch er muss nun einsehen, dass er es letzten Endes nicht in der Hand hat. Die Herrschaft seines Ichs wird vom Aussatz bedroht. Er ist unheilbar krank und es gibt nichts, was er aus eigener Kraft dagegen tun könnte. Ich denke, es ist ein weiter Weg, bis es dann so weit kommt, dass er bereit ist, sich auf den Ratschlag seiner Frau bzw. des Sklavenmädchens einzulassen. Ich denke, bis er mal so weit ist innerlich, da hat er einen weiten Weg hinter sich und das Ich ist mit Sicherheit schon ganz schön angekratzt. Er soll auf den Rat eines Sklavenmädchens hören. Was bitte hatten die für eine Ahnung von Aussatzheilen und so? Dann soll er sich in das Land der Feinde begeben. Und dort soll er deren Gott um Hilfe bitten. Wenn der Gott von denen so toll wäre, warum haben sie dann verloren im Krieg? Ja? Wenn der Gott so prickelnd wäre, dann hätten sie nicht verloren. Und es ist ein enorm weiter Weg, den Naaman hier innerlich gehen muss. Der muss wirklich von seinem hohen Ross absteigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ich hat massiv an Macht eingebüßt. Und Naaman, er konnte ja nicht mal selber entscheiden, ob er das jetzt macht, sondern er muss ja auch noch zu seinem Chef gehen. Also er muss zum König gehen und dem diesen schon verrückten Vorschlag ja, irgendwie schmackhaft machen. Ja, was wird der König davon halten? Den hätte ich ja völlig übergeschnappt. Ja, den kannst du nicht mehr gebrauchen als General, den kannst du absetzen. Er will zu den besiegten Feinden gehen, um dort deren Gott um Hilfe zu bitten. Und der König ist schon erstaunlich. Also der muss diesen Naaman wirklich gemocht haben. Er muss ihn absolut geschätzt haben. Wieso sonst hätte er sich hingesetzt und ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Er sagt, jawohl, ich finde es cool, dass du das machst. Hier, du hast meinen Segen. Geh hin. Warum denkt so ein Naaman gar nicht daran, dass er in Samarien vielleicht umgebracht wird, ja, von den Feinden? Den obersten Heerführer der Feinde zu beseitigen, würde die empfindlich schwächen. Ui, das geht abwärts hier. Wir denken an den Angriff der iranischen Botschaft in Damaskus. Ja? Erst vor kurzem passiert. Da hat man die obere Führung versucht auszuschalten.
Und das hätten die auch machen können in Samarien. Sagen, hey, komm.
Das ist der Feldhauptmann, mit dem machen wir kurz einen Prozess. Ja? Der ist ohne Armee da, nur mit ein bisschen Dienerschaft und reichen Geschenken. Die kassieren wir, die Geschenke, und dann haben wir ein Problem weniger. Auf jeden Fall, der König ist einverstanden. Naaman macht sich auf die Reise, nimmt Geschenke mit, um für die Hilfe dann auch entlohnen zu können. Und schließlich erreicht er Samaria. Und das finde ich crazy, verlangt dort von dem König, dass er ihn gesund macht. Hat er nicht zugehört? Was hat denn das Mädchen gesagt? Und gesagt, geh zu meinem König, der kann dich gesund machen. Nein, er sollte doch zum Propheten gehen. Das war doch der Plan. Aber es ist natürlich schwierig, ja? Also als wichtiger Mann im Staat gehe ich doch zum Regierungschef. Ja, da gehe ich. Ein Staatsempfang ist das Mindeste. Ja? Militärische Ehren sind angebracht. Deswegen ist er wahrscheinlich in Samarien beim König aufgeschlagen. Aber der König ist natürlich hell entsetzt und entrüstet. Offensichtlich wird hier ein Kriegsgrund provoziert. Jemand sucht Streit, indem er mir eine unmögliche Aufgabe stellt. Und er zerreißt voller Wut, Entsetzen und Trauer seine Kleider. Wie gut, dass der Elisa das mitbekommt. Und Elisa, der Prophet, lässt dem König eine Nachricht zukommen und bietet seine Hilfe an. Okay, Naaman ist einverstanden und er geht dann mit ganz konkreten Vorstellungen zum Haus des Elisa. Und er malt sich das aus, ich finde es klasse, wie das hier so beschrieben wird. Ja? Er malt sich das aus, wie sein Ego gestreichelt wird. Wie hier so eine große Zeremonie gemacht wird. Er ist im Mittelpunkt, ja, er sitzt auf dem Stuhl und alles tanzt um ihn herum und beschwört und macht irgendwelche Formeln, damit Rituale, damit er gesund wird. Nix. Aber auch gar nichts in der Richtung passiert. Ja? Hier kommt der aramäische Feldhauptmann mit Gefolge vor das sicherlich nicht gerade repräsentable Haus des Propheten. Und der Prophet des Herrn kommt nicht mal selber vor die Tür. Ein Bote überbringt ihm die Nachricht. Praktisch die Arzthelferin kommt mit dem Rezept vor die Türe. Ja? Da, geh und guck. Mach das, was da drauf steht und ja, gut ist. 7-mal untertauchen im Jordan, dann wirst du gesund sein. Absolute Gipfel der Unverschämtheit, oder? Das ist der absolute Knaller. Nicht mal so viel Anstand, dass er vor die Tür kommt. Sondern einfach nur, geh mal und wasch dich. Ja, das finde ich sowieso crazy. Sag mal jemand anders, du sollst mal wieder duschen gehen. Ja, das löst Begeisterung aus, kann ich dir sagen. Und der Naaman, er kocht total. Hey, ich bin doch hier nicht der Dienstbote, dem man irgendwelche Aufträge erteilt. Wie viele Bäderkuren habe ich nicht schon hinter mir? Ja? In viel besseren Flüssen als in diesem komischen Jordan. Das Ego auf dem Herzensthron von Naaman ist auf das Tiefste gekränkt. Dazu ist der Jordan locker mal 40 Kilometer von Samarien entfernt. Das war mir eigentlich gar nicht so richtig klar. Eine ganz schön weite Strecke damals. Wenn der Elisa in Samarien gewohnt hat, was ich fast annehme, zumindest da in der Gegend. Auf jeden Fall, der Naaman kocht vor Wut. Er, der große Anführer einer militärischen Macht, muss sich so eine Behandlung nicht gefallen lassen. Interessant, ne? Wie gekränkt der reagiert auf das bisschen, was ihm passiert ist. Was ist denn groß passiert? Man hat ihn nicht ganz so behandelt, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn wir das mit dem Mädchen vergleichen, ja, wie hätte die voller Hass, voller Wut, voller Zorn sein können auf das, was man ihr antut? Was man ihr gemacht hat, ist doch viel, viel schlimmer als das, was dem Naaman gerade passiert. Aber dem Mädchen hat es eben nicht so viel ausgemacht, weil nicht das Ego die erste Geige gespielt hat in ihrem Leben, sondern Gott. Naaman auf jeden Fall, ganz andere Geschichte. Das Ich versucht, seine Herrschaft festzuhalten, kocht vor Wut, er reist ab. Keine Beratung mit seinem Mitarbeiterstab, nichts. Er entscheidet selber aus blindem Zorn heraus. Und der Zorn macht jede vernünftige Überlegung unmöglich. Und ich finde es klasse, dass dieser Naaman so coole Bedienstete hat. Also, sicherlich haben manche von uns schon mal einen Chef erlebt, der wütend war. Ja? Stinkesauer wegen irgendwas. Ja? Und jetzt da hinzugehen und sagen, ey Chef, ich hätte eine Idee. Denk doch mal nochmal drüber nach. Den Naaman zu stören in seinem Zorn, ja? Wie viel Mut gehört da bitte dazu? Wie viel Wertschätzung, ja, müssen auch dies ihrem Chef gegenüber entgegengebracht haben? Und sie besänftigen ihn, sie kriegen es tatsächlich hin, ihn wieder runterzukriegen. Ja, cool down, durchatmen, tief durchatmen. Und sie appellieren an seinen Verstand. Sie sagen, hey, wenn er hohe Auflagen gehabt hätte, dann hätte es gemacht. Also, warum nicht hier einfach mal 7-mal untertauchen? Wieso nicht? Und sie versuchen ihm klarzumachen, er soll doch sein Ego nicht so wichtig zu nehmen, nicht so wichtig nehmen, sein Ich. Und es gelingt tatsächlich. Sie kriegen ihn besänftigt, sie kriegen ihn überredet, dass die Karawane am Jordan anhält und dass der Naaman wirklich den Mut hat, sich dort zu baden und sich unterzutauchen. Und ich kann mir das richtig vorstellen, probiert es vorsichtig einmal runter, guckt, schon was passiert. Nee, nicht. Zweimal runter. Der Stolz muss gebrochen werden. Es ist schon eine harte Prozedur, so einen Stolz zu brechen. Und nach 7-mal Untertauchen tatsächlich das Wunder geschieht und Naaman wird gesund. Haut wie die eines jungen Knaben, finde ich klasse, wie das so anschaulich beschrieben wird. Und Gott musste dem Naaman klar machen, hey, du bist nur ein Geschöpf, du bist nicht der Herr und Meister. Gott hat das Leben in der Hand, nicht der Naaman. Und deswegen gehört Gott auch auf den Thron seines Herzens und nicht das Ego. Deswegen aber auch diese ganze Behandlung, diese ganze Prozedur, damit ihm das klar wird. Und ging es uns nicht auch schon so? Wir schimpfen und kochen vor Wut, wenn uns was nicht so passt, wenn wir uns nicht angemessen behandelt fühlen. Wir wollen schließlich nicht zum Narren gehalten werden. Puh, im Jordan baden, wo komme ich denn da hin? Und wie oft hat sich nicht auch bei mir schon das Ego gemeldet? Das Ego, das gut dastehen will, das nicht blamiert werden möchte. Naaman, er ist geheilt. Und voller Freude geht er zurück zu Elisa. Und er sagt, nun weiß ich, dass kein anderer Gott ist, außer in Israel. Und aus Dankbarkeit möchte er diesen Propheten überschütten mit Geschenke. Aber Elisa möchte es nicht. Gott hilft umsonst. Und auch jetzt ist Naaman nicht eingeschnappt. Sein Ego ist nicht wieder erneut gekränkt und verletzt. Warum? Weil es nicht mehr auf dem Thron sitzt. Naaman hat erkannt, dass es einen lebendigen Gott gibt und ihm hat er nun sein Leben anvertraut und übergeben. Und das bedeutet, und das ist sehr wichtig, auch den Platz auf dem Thron des Herzens. Wenn Gott auf dem Thron unseres Herzens sitzt, dann nehmen wir uns selber auch nicht mehr so wichtig. Dann können wir vielleicht eher sagen wie Paulus, wir sind Narren um Christi willen. Es macht ihm nichts aus, für Gott ein Narr zu sein. Gott sitzt auf dem Thron des Herzens von Naaman. Dann haben wir noch eine dritte Person, den Gehasi. Seit einiger Zeit, seit vielen Jahren schon, dient Gehasi dem Elisa. Er war mit Elisa dort in Schunem, bei dieser reichen Frau. Elisa hat ihr einen Sohn prophezeit und es trifft ein. Dann wird das Kind krank und stirbt und Gott weckt es von den Toten auf, durch den Elisa. Gehasi war dabei. Gehasi war dabei, als Elisa schädliches Gemüse wieder gesund macht. Er war dabei, als Gott aus wenig Brot viel macht und alle satt werden. Viele Jahre war Gehasi Elisas Diener, ein treuer Diener. Und ich denke, Gott regiert auf dem Thron seines Herzens. Sonst hätte er es mit Sicherheit nicht gemacht. Sonst hätte er einen anderen Job gemacht, anstatt hier einem armen Propheten zu dienen. Und alles war gut, bis zu diesem einen Tag, wo dieser ausländische Wichtigtuer vor dem Haus steht. Ein etwas eingebildeter, todkranker, aber stinkreicher Feldhauptmann. Und Elisa zeigt ihm scheinbar die kalte Schulter. Hey, super, genau, das ist doch das, was der Typ verdient hat. Doch dann kommt Naaman geheilt zurück. Und Gehasi hat sich vielleicht überlegt, muss denn Gott eigentlich so gutmütig sein? Naaman bietet Geschenke an und Elisa will sie nicht. Und dann war das Fass am Überlaufen bei Gehasi. Wie blöd muss man denn eigentlich sein, um so ein großartiges Geschenk abzulehnen? Gehasi hat es nicht mehr ausgehalten. Toll für den Elisa. Er kann es ja ablehnen, aber vielleicht was für mich abgesprungen. Fragt er sich nicht, wie es mir geht. Ich hätte vielleicht auch mal was Anständiges gehabt zum Anziehen gerne. Auch mal ein bisschen Geld zum Ausgeben. Ein bisschen mehr Taschengeld wie sonst. Das macht doch diesen Feldhauptmann nicht arm. Der hat doch genug. Er hat es ja extra hergeschleppt, um uns zu geben. Ja, was wäre da jetzt schlimm dran, wenn er mit weniger heimgehen muss? Außerdem ist er ein Ausländer, der hat doch gar keinen Anspruch darauf, dass unser Gott ihn heilt. Reine Großzügigkeit, dafür kann er ruhig ein bisschen was springen lassen. Das gehört sich doch schließlich auch so. Hier meldet sich massiv das eigene Ich des Gehasi. Das Ich hatte es satt, über Jahre die zweite Geige zu spielen. Ständig in diesem ärmlichen Prophetenhaushalt. Das Ich hatte schon lange genug geschwiegen, jetzt will es zurück auf den Thron. Und Gehasi läuft dem Naaman hinterher, belügt ihn und ergaunert sich so die Geschenke. Und der Putschversuch ist geglückt. Das Ich sitzt wieder auf dem Thron. Gehasi kommt zurück und wird prompt von Elisa zur Rede gestellt. Und hier hätte Gehasi nochmal eine Chance gehabt. Er hätte die Chance gehabt, sich klar zu werden, was hier gerade passiert ist. Dass hier ein Putschversuch stattgefunden hat und er hätte es nochmal rückgängig machen können. Er sagt, stimmt, ich habe versagt, es tut mir leid, es war nicht richtig. Aber er hat nicht den Mut dazu. Wo warst du?
Ich war nirgends.
Was hast du gemacht?
Ich habe nichts gemacht.
Aber Elisa weiß es besser. Und Gehasi hat zwar nun die Geschenke, er hat den Reichtum und er konnte sich wohl auch ein angenehmes Leben machen. Aber er hat eben auch den Aussatz des Naaman, den Aussatz der Sünde. Diese ursprünglichste aller Sünden, die Regierung des eigenen Ichs. Das eigene Ich will regieren, auch in meinem Leben und sicherlich auch in deinem Leben. Die Frage ist, wer regiert in deinem Herzen? Regiert das eigene Ich oder regiert Gott? Wenn das Ich regiert, dann möchte ich uns Mut machen, Gott seinen Thron zurückzugeben. Er ist der Schöpfer und der Herr des Lebens. Und wenn du sagst, nee, das passt, Gott regiert in meinem Herzen, dann möchte ich uns Mut machen, seid wachsam. Es gibt immer wieder so Putschversuche des eigenen Ichs. Manchmal denke ich, unser Herz gleicht einem afrikanischen Kleinstaat, da sind ständige Putschversuche möglich. Und Jesus sagt seinen Jüngern, seid wachsam. Und die Gefahr ist nicht so allein von außen, meistens gar nicht so sehr von außen, sondern das alte Ich ist oft eine große Gefahr in unserem Leben. Das Ich möchte gern zurück auf den Thron unseres Herzens. Aber wir haben unser Leben nicht im Griff. Es ist ein Geschenk von Gott. Und Gott ist der rechtmäßige Herrscher auf dem Thron unseres Herzens. Und so möchte ich uns einfach mal heute Morgen Mut machen, anhand dieser Geschichte uns selber so ein bisschen zu prüfen. Sagen, hey, wie sieht's denn aus? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Nach welchen Maßstäben wird hier gearbeitet, gehandelt, gelebt? Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Der Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, da wo Paulus das Abendmahl beschreibt und sagt am Ende, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das ist ein bisschen anderer Zusammenhang, aber ich möchte uns trotzdem Mut machen, ja heute Morgen mal zu reflektieren und sagen, hey, wie sieht's denn aus? So ein Check-up machen, ja, Systemcheck. Bin ich noch auf Kurs? Was sind meine Ziele? Wie sieht's in meinem Herzen aus? Denn wir wissen alle, dass der Herr nicht auf das sieht, was nach außen ist, sondern dass der Herr unser Herz ansieht. Und das ist wichtig, dass in unserem Herzen alles in Ordnung ist. Dazu möchte ich uns Mut machen. zu korrigieren, wo eine Korrektur notwendig ist und wachsam zu sein, dass die richtige Person auf dem Thron sitzt. Amen.